ARD.
Großer Stress, Paul.
Es ist der pure Stress. Vorgestern sind hier 31 Bomben eingeschlagen. Ich glaube, Putin kein Wort. Diesem Hundesohn müsste man eine Atombombe in den Kreml schicken. Dann hätten wir Frieden.
Eine verzweifelte Einwohnerin aus der umkämpften ukrainischen Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw.
Und sie ist nicht allein. In der Ukraine schauen die Menschen skeptisch auf die Verhandlungsergebnisse aus Saudi-Arabien.
Wir gucken auf die aktuelle Lage und was beide Seiten zur Umsetzung der Vereinbarungen sagen.
Unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth berichtet aus Kupjansk und schildert, wie die verbliebenen Einwohner den umkämpften Ort verlassen.
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter ordnet für uns die neuesten Forderungen aus Russland ein.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reist zu Gesprächen nach Paris.
Im Nahen Osten protestieren die Menschen im Gazastreifen gegen den Krieg und auch gegen die Hamas.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier.
Und ich bin Tarek Yousbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Heute kümmern wir uns zuerst um die Frage, ob und wie die Vereinbarungen, die unter Vermittlung der USA in den vergangenen Tagen getroffen wurden, auch umgesetzt werden. Was ist denn da von russischer Seite zu hören?
Ja, einmal geht es um die Sicherheit und das Ende der Kämpfe im Schwarzen Meer. Dazu sagt Russland grundsätzlich, ja, können wir machen, aber natürlich gibt es Bedingungen. Und die sind ziemlich umfassend, denn zum Beispiel fordert Moskau, dass der Westen eine ganze Reihe von Sanktionen gegen Russland aufheben soll. Da geht es unter anderem um Zugang zum internationalen Finanzabwicklungssystem SWIFT und um bestimmte Handelsbeschränkungen. Und zweiter Punkt, der Verzicht auf Angriffe auf Energieanlagen. Dazu sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der Befehl sei in Kraft und werde von der Armee auch befolgt. Gleichzeitig wirft das russische Verteidigungsministerium der Ukraine aber vor, wieder versucht zu haben, russische Energieinfrastruktur anzugreifen, also die Vereinbarung schon gebrochen zu haben.
Soweit also die russische Sicht der Dinge. Und was sagt die Ukraine dazu?
Es steht, wie so oft in Kriegszeiten, sozusagen Aussage gegen Aussage. Die ukrainische Armee weist die Vorwürfe aus Moskau zurück und sagt alles falsche Anschuldigungen. Und die Ukraine wirft gleichzeitig Russland vor, sich nicht an die Waffenruhe zu halten und die Infrastrukturen der Ukraine weiter anzugreifen. Ein Berater des Präsidenten hat mitgeteilt, dass es seit dem 18. März, also seit der Vereinbarung, mindestens 8 Angriffe auf Energieanlagen gegeben hat. Und auch die anderen Attacken mit Drohnen hören wohl nicht auf. Allein letzte Nacht mehr als 100, sagt das ukrainische Militär. Und für Präsident Zelensky ist das ein ganz eindeutiger Beweis, dass es Putin nicht um Frieden geht. Auch Außenministerin Annalena Baerbock hat sich da übrigens sehr skeptisch gezeigt, gerade weil Russland mit immer neuen Forderungen kommt. Sie rief Putin auf, einem vollständigen Waffenstillstand ohne weitere Bedingungen zuzustimmen und die Angriffe auf die Menschen in der Ukraine endlich einzustellen.
Ja, jetzt wollen wir mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth schauen, wie die Menschen in der Ukraine auf die Verhandlungsergebnisse schauen. Auch sie berichtet, dass die Kämpfe unerbittlich weitergehen.
Die Hände der Anwohnerin aus Kupjansk zittern, als sie ein paar Tüten mit ihrem letzten Hab und Gut zusammenpackt. Flucht vor den russischen Truppen im Osten der Ukraine. Freiwillige Helfer nehmen die ältere Dame mit in einem kleinen Minibus, bringen sie in Sicherheit, wie Bilder des französischen Fernsehens zeigen. Gespräche über eine mögliche Waffenruhe scheinen hier an der Front in der Region Charkiw weit weg. Ich glaube nicht daran. Als Putin zugestimmt hat, die Energieinfrastruktur zu verschonen, haben sie hier den Stromtransformator angegriffen. Nur noch wenige Kilometer sind die russischen Truppen von Kupjansk entfernt. Schon einmal hatten sie die Stadt monatelang unter Besatzung. Seitdem leben die Menschen mit dem Krieg. Die allermeisten von ihnen sind bereits vor langer Zeit geflohen. Aber jetzt wird der Beschuss auch für die Letzten unerträglich. Es ist der pure Stress. Vorgestern sind hier 31 Bomben eingeschlagen. Ich glaube Putin kein Wort. Diesem Hundesohn müsste man eine Atombombe in den Kreml schicken. Dann hätten wir Frieden. Die Wut auf Russland ist groß. Das Vertrauen in Machthaber Putin dafür umso kleiner. Eine Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer aber wünscht sich ein Ende des Krieges. 77% der Bevölkerung befürworten laut einer aktuellen Umfrage eine 30-tägige Feuerpause. Doch einen entsprechenden Vorschlag hatte Moskau bisher abgelehnt. Nach den jüngsten Gesprächen in Saudi-Arabien zeigt sich in Kiew auch der ukrainische Präsident skeptisch. Es ist zu früh, um zu sagen, dass es funktionieren wird, aber es waren die richtigen Treffen, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Schritte. Niemand kann der Ukraine vorwerfen, dass sie sich nicht in Richtung eines nachhaltigen Friedens bewegt. Er sei der amerikanischen Seite dankbar für die Verhandlungen in Saudi-Arabien, betont Volodymyr Zelensky. Die Teilwaffenruhe für Angriffe im Schwarzen Meer und auf Objekte der Energieinfrastruktur sollte unverzüglich in Kraft treten.
Davon scheinen wir allerdings noch weit entfernt, gerade mit Blick auf die Forderungen aus Moskau. Und das wollen wir noch vertiefen mit einem Interview, das meine NDR-Info-Kollegin Liane Kossmann heute früh mit dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter geführt hat. Ihre erste Frage war, ob er die russischen Bedingungen für erfüllbar hält.
Nun, in jedem Fall hat Moskau eine ganze Reihe Zugeständnisse bereits erhalten. Keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, Gebietsabtretungen von 4 noch nicht mal vollständig besetzten Provinzen, keine europäischen NATO-Truppen, all das sind Vorleistungen, die die USA bereits gegeben haben. Und man sieht, Putin geht gar nicht darauf ein, sondern stellt weitere Forderungen. Das bedeutet also, ihm ist gar nicht an einem Waffenstillstand oder gar an einem Frieden gelegen, sondern er nutzt die US-Schwäche aus, die eben teilweise sehr unkundig und mit wenig Gespür für die angegriffene Ukraine agieren.
Aber die Frage ist ja, was macht Washington jetzt? Womit rechnen Sie denn? Wird die US-Regierung dem jetzt auch noch zustimmen, diesen Bedingungen, die Moskau jetzt stellt, um diese Waffenruhe erstmal im Schwarzen Meer zu erreichen? Und wenn ja, was machen dann die Europäer?
Genau das ist zu befürchten, weil nämlich die USA sich nicht mehr an die Seite der Ukraine stellen, sondern so etwas versuchen, wie ein neutraler Verhandler zu sein. Und damit stärken sie Russland, weil die USA eben nicht neutral sein können als NATO-Mitglied und als ein Land, das Europa auch als Rückendeckung braucht für seine Vorhaben im Indopazifik. Wir Europäer erkennen, dass die Amerikaner kein verlässlicher Bündnispartner mehr sind und dass die Ukraine Zugeständnisse machen muss, die uns extrem belasten, weil die Ukraine uns schützt, sie gewinnt uns Zeit. Wir unterstützen die Ukraine ja nicht aus Solidarität, sondern weil sie uns hilft und Zeit gewinnt. Und wenn diese Ukraine nicht mehr in der Lage ist, dem russischen Angriff standzuhalten, weitet Russland den Krieg aus. Denn Putin hat seine Kriegsziele, die Integration von Moldau, die Einverleibung der baltischen Staaten, also raus aus NATO und EU, in das russische Gebiet nicht aufgegeben. Und das bedeutet, dass wir mit Massenflucht rechnen müssen und vor allen Dingen damit, dass die NATO als Bündnis nicht mehr glaubwürdig ist. Und das ist gravierend und das verantwortet Trump.
Da zeichnen Sie jetzt ein sehr pessimistisches Szenario. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt, auch wenn man noch nicht weiß, ob es funktionieren wird, die jetzt erzielte Einigung auf einen Verzicht auf Angriffe im Schwarzen Meer und auf die Energieinfrastruktur, das seien richtige Entscheidungen, das seien die richtigen Schritte. Was denken Sie, wie viel ist diese Einigung denn aus ukrainischer Sicht wert?
Ja, was soll denn Zelensky machen? 90% der Energieinfrastruktur der Ukraine sind zerstört. Darauf kann sich Putin gerne einlassen, weil eben 90% der Stromversorgung unterbrochen ist. Das Zweite ist, im Schwarzen Meer geht es auch um die Getreideexporte. Die möglichen Getreideexporte für die Ukraine sind sehr erschwert, weil Russland die Getreidehäfen im Großraum Odessa, ich habe mir die selber mal angeguckt, auch die Zerstörungen, restlos vernichtet hat. Das bedeutet also, für die Ukraine ist das eine ganz schwache Position, für uns Europäer auch. Und im Grunde genommen bekommt Putin Vorleistungen, ohne dass er auch nur etwas Eigenes einbringen muss. Der Krieg geht unvermittelt weiter. Und in Riad ist vor 2 Wochen ausgemacht worden, dass Russland Zehntausende entführter Kinder aus der Ukraine zurückgeben soll. Daran hält sich Putin überhaupt nicht. Im Gegenteil, es werden weiter Kinder in den besetzten Gebieten entführt und wir haben keine Handhabe. Putin ist in der Position des Stärkeren. Nicht nur das Recht des Stärkeren, sondern auch das Recht wird durch ihn weiter gebrochen. Und damit ist Zelensky letztlich sehr, sehr abhängig vom Goodwill, aber vor allen Dingen aber auch von uns Europäern.
Wie kommt man dann aber einer Waffenruhe näher? Von Frieden wollen wir ja noch gar nicht sprechen. Geht das eigentlich doch nur über ein Treffen der beiden Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin?
Was ist denn das Ziel der Waffenruhe? Hat Russland überhaupt ein Interesse, sich aus der Ukraine zurückzuziehen? Natürlich nicht. Russland geht es nur darum, über eine Waffenruhe Zeit zu gewinnen, sich neu zu organisieren, wie seinerzeit bei Minsk I und Minsk II 2014 und 2015. Zelensky ist in einer sehr schwachen Rolle, weil es ihm nicht gelingt, sein Land mit stärkere Unterstützung besser aufzustellen. Auf der anderen Seite hält dieses Land seit 11 Jahren gegen die zweitstärkste Armee der Welt durch. Und eine Waffenruhe ist nur dann sinnvoll, wenn sie auch abgesichert wird. Aber Russland will nicht, dass europäische Truppen dies tun. Aber Russland wird unterstützt von China, Iran und Nordkorea. Ist also in einer ganz starken Allianz. Und bei uns gibt es Stimmen, die ernsthaft sagen, dann könne ja China den Waffenstillstand überwachen. Also ein ganz enger Verbündeter von Russland. Wir Europäer müssen sehr klar Forderungen stellen und sagen, keine Verhandlungen über die Ukraine ohne Europa.
Klare Worte vom CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter im NDR-Info-Interview. Und ich greife mal seine Formulierung auf. Was soll Selenskyj tun? Ganz konkret ist er heute Abend bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris. Beide wollen ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine vorbereiten. Das findet dann nämlich morgen in Paris statt.
Ja, und von diesem Begriff haben wir in den letzten Wochen schon häufiger gehört. Kannst du diese Koalition vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Also Frankreich und Großbritannien haben die Idee ins Spiel gebracht, sind also quasi die Gründer dieser politischen Initiative. Und es sind eine ganze Reihe europäischer NATO-Länder Teil der Koalition, auch Deutschland. Aber auch Australien, Kanada, Neuseeland und die Türkei haben schon Vertreter zu Gesprächen geschickt. Ziel der britischen Regierung ist, dass sich mehr als 30 Länder in der einen oder anderen Form an der Koalition der Willigen beteiligen. Frankreich und Großbritannien geht es unter anderem um ein Konzept für Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland. Und dieses Konzept soll morgen in Paris dann fertig werden. Denkbar ist eine entmilitarisierte Zone an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, vor allem aus der Luft und mit Hilfe von Satelliten und Drohnen zu kontrollieren. Außerdem könnten Marineeinheiten die Schifffahrt im Schwarzen Meer überwachen und diskutiert wird weiter der Einsatz von Friedenstruppen.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte nimmt an den Gesprächen morgen in Paris auch teil und ganz aktuell hat er sich gerade bei einem Besuch in Polen geäußert und zwar mit einer wirklich eindringlichen Warnung an den Kreml. Was hat er da gesagt?
Rutte war sehr deutlich. Wir können mal direkt in den Originalton reinhören.
If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us.
Und ich übersetze das kurz. Sollte sich jemand verkalkulieren und glauben, er könne mit einem Angriff auf Polen oder einen anderen Verbündeten davonkommen, wird er mit der vollen Wucht dieses unerschütterlichen Bündnisses konfrontiert. Unsere Reaktion wird verheerend sein. Das muss Wladimir Putin und jedem anderen, der uns angreifen will, klar sein. Soweit das Zitat von Rutte. Außerdem hat er Russland nochmals als größte und düsterste Bedrohung für die NATO bezeichnet.
Und dann schauen wir auf die Situation im Gazastreifen, wo auch heute die Angriffe Israels weitergehen. Die Regierung will mit der Offensive den Druck auf die Hamas erhöhen. Aber was sagt die palästinensische Terrororganisation dazu?
Sie warnt Israel, dass die Angriffe auf den Gazastreifen das Leben der Geiseln dort gefährden. Wobei wir natürlich nicht genau wissen, wie viele von ihnen noch leben. Zuletzt hieß es, dass von den 59 Geiseln noch 24 am Leben sind. Aber ich zitiere mal einen Hamas-Sprecher, der sagt, jedes Mal, wenn die Besatzer versuchen, ihre Gefangenen mit Gewalt zu befreien, bringen sie diese schließlich in Särgen zurück. Und insgesamt sollen seit der Wiederaufnahme der israelischen Angriffe im Gazastreifen mindestens 830 Menschen in dem Gebiet getötet worden sein. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Zahl allerdings nicht.
Aus Israel hören wir ja regelmäßig von Demonstrationen gegen den Gazakrieg. Jetzt gab es auch Proteste im Gazastreifen. Was ist darüber bekannt?
Unter anderem in Beit Lachia im Norden des Küstenstreifens haben hunderte Menschen für ein Ende des Kriegs demonstriert. Augenzeugen berichten, dass vereinzelt auch Anti-Hamas-Sprechchöre zu hören waren, obwohl bekannt ist, dass die Islamisten hart gegen Gegner vorgehen. Die Nachrichtenagentur AP zitiert einen Teilnehmer mit den Worten, wir können Israel nicht daran hindern, uns zu töten, aber wir können die Hamas zu Zugeständnissen zwingen. Später sind dann wohl Hamas-Sicherheitskräfte in Zivil aufgetaucht und haben den Protest aufgelöst. Aber es gibt in den sozialen Medien schon wieder neue Aufrufe, den Protest gegen den Gaza-Krieg fortzusetzen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.